Echte Männer reden, der Podcast mit Rüdiger
und mit Jan.
Hallo liebe Menschen, hier sind wieder eure Lieblings-Manfluencer Rüdiger und Jan. Digital miteinander verbunden ins schöne Windeck in den Rhein-Sieg-Kreis und nach Krefeld. Dem aufmerksam zuhörenden Menschen ist aufgefallen, es liegt ein wenig Zeit zwischen der letzten Folge und der heutigen. Das ist deswegen so, Jan, weil immer dieses komische Leben dazwischen funkt.
Ja.
Ja.
So ist es.
Und obwohl das Leben ja manchmal sehr anstrengend ist, wie wir uns ja auch immer fleißig Mühe geben, hier zu berichten, finde ich, hast du ein sehr schönes Erlebnis gehabt.
Ja.
Quasi die Quintessenz des Lebens. Erzähl doch mal.
Die Quintessenz des Lebens. Ja, wer unseren Podcast verfolgt oder regelmäßig gehört hat, im Juni hatten wir uns mit Tillmann Prüfer getroffen. Da hatte ich das schon erwähnt, dass ich 2023 Vater sein werde. Und das ist glücklicherweise auch tatsächlich so eingetreten. Ich bin Ende September bin ich Vater geworden eines Sohnes. Und ich habe das damals in der Folge so mit einem Augenzwinkern, was die Leute ja nicht sehen konnten, weil die hören ja nur, ich habe so beschrieben, dass mein Leben ab dann vorbei ist. Das ist natürlich nicht, ne? Ihr hört mich ja jetzt. Ich bin auch keine KI oder sowas. Aber es ist schon grundsätzlich anders. Also in vielen Bereichen, was das Zusammenleben angeht, was das Zeitmanagement angeht, was die Hobbys angeht, aber auch was das Empfinden angeht. Also ich glaube, ich hatte noch nie so viel Angst. Nicht um mich, sondern um andere. Also ich glaube, es war auch Teil einer Krise. Also ich glaube, Eltern werden ist eine der größten Krisen, die man haben kann. Bei mir war es zumindest so. Ich hatte von Tag 1 Angst, ne? Wie wird die Welt? Wann gibt es Krieg? Wann schlägt der Klimawandel richtig zu? Was für eine Welt setze ich ein Kind? Lebt das überhaupt noch nachts, ne? Ich das nicht atmen gehört habe. Also ich bin unzählige Male einfach aufgestanden, habe den angestupst, damit er sich bewegt, ne, plötzlicher Kind tot und so weiter. Also das hat schon ziemlich viel verändert. Und auf der anderen Seite, das ist natürlich ein überwältigendes Erlebnis, also, oder ein erfüllendes. Viele Sachen werden dadurch sehr klein. Also ich habe ja gerade von dieser Angst gesprochen. Dagegen sind andere Dinge, die mich vorher beunruhigt haben oder so nervös gemacht haben oder auf der Arbeit, irgendwelche Sachen, die ich dann mitgenommen habe nach Hause oder mir in den Kopf gemacht habe, das ist halt viel, viel kleiner geworden.
Es relativiert sich.
Genau, es verschiebt so die Aufmerksamkeit oder die Relevanz. Ja, das hat
Dann
auch.
Was die Menschen an den Empfangsgeräten natürlich trotzdem wissen wollen, ist es denn ein Junge oder ein Mädchen?
Ach so, ich habe gerade gesagt, ich bin jetzt Vater eines Sohnes. Das heißt, es ist ein Junge. Also es ist auch
Ja, stimmt.
Jetzt mal.
Ist naheliegend.
Also.
Ich muss dir einfach mal besser zuhören.
Auch biologisch gesehen, er hat halt einen Penis und
Ja.
Hat auch einen Namen, der eindeutig identifizierbar ist. Ja.
Schön. Ja, liebe Zuhörenden, Grüße, Glückwünsche könnt ihr gerne über emr-podcast@skmev.de direkt an Jan schicken. Gibt's schon Paten, Jan?
So inoffiziell. Ich
Ja,
glaube,
gut. Aber wenn sich noch ein Millionär findet, der gerne die finanzielle Patenschaft übernehmen will.
Das wäre dann ein Mäzen, glaube ich.
Ein Mäzen. Gut, also
aber in unserer Familie gibt es nicht so viele davon, von diesen Millionären.
Wer noch Mäzen werden möchte, auch gerne emr-podcast@skmv.de, gerne an Jan melden. Jan, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön.
Sehr nachvollziehbar. Ja, du hattest ja gesagt, Krise. Wir haben ja schon mal davon berichtet, Krise verbinden die meisten Menschen mit uns natürlich irgendwie auch mit einer Situation, auf die man gerne verzichtet. Und ich glaube, man kann so ein bisschen unterscheiden, Eltern werden oder Vater werden ist eine Krise mit, ja, eine Krise mit Ansage. Krise deswegen, weil danach ist halt alles anders als vorher. Man kann sich ein Stück weit vorbereiten. Ich selber bin kein Vater, aber meine Freunde und Freundinnen, die halt Eltern geworden sind, sagen immer so, danach ist eigentlich alles so wie vorher und alles ganz anders. Und ich habe da eine Fantasie zu, was das bedeutet natürlich. Ich bin ja auch schon, wie es so im Leben ist, durch die eine oder andere Krise durchgegangen. Aber das hat natürlich dann bei uns auch dazu geführt, dass wir beide uns auch erstmal ordnen mussten und ich akzeptieren musste, dass du sagst, du müsstest jetzt erstmal dich um deine Familie kümmern, anstatt mit mir Podcasts aufzunehmen. Die Kröte musste ich schlucken.
Ja. Tut mir leid, da muss ich Prioritäten setzen.
Ja, Prioritäten setzen. Ja, ich war aber ehrlich gesagt gar nicht, ach, böse drum sowieso nicht, aber ich habe gemerkt, ich bin auch ziemlich gerädert in das Jahresende gegangen. Das hat damit zu tun, ich hatte ja auch schon mal erzählt, glaube ich, dass ich inzwischen schon vor 1,5 Jahren umgezogen bin. Ich habe ein Haus gebaut. Es wird das letzte Haus sein in meinem Leben, was ich bauen werde. Das war extrem anstrengend. Wir sind dann auch mit dem letzten Euro irgendwie dann umgezogen und haben hier noch so einige Baustellen gehabt. Und für mich war es irgendwie auch wichtig, nach dann fast einem Jahr, wo ich hier in meinem neuen Haus gewohnt habe, Sachen fertig zu kriegen. Also es musste noch das Treppenhaus renoviert werden, musste noch tapeziert werden, es musste noch ein Raum gestrichen werden. Ich hatte noch kein Arbeitszimmer. Und da meine Frau sehr organisiert ist, haben wir schon, ich sag mal, so gut Räume gehabt, wo wir ganz normal leben konnten. Aber ich habe da halt ständig gegen geguckt und das ging mir irgendwann so auf den Senkel, sodass ich da relativ viel rein investiert hat, da im letzten zum Jahresende hin noch zu renovieren. Dann hatte ich noch so eine Karpaltunnel-Syndrom-OP. Langweile ich euch jetzt nicht damit, was es ist. Könnt ihr Dr. Google fragen. Und wir hatten noch einen Projektwechsel beim Job. Und das war doch zwischenzeitlich auch too much. Also dann für so, ja, ich würde es jetzt gar nicht sagen, für so Küranteile in der Arbeit wie Podcast aufnehmen, fehlten mir dann auch am Ende die Körner. Also ich war wirklich heilfroh, als dann Weihnachten kam. Nicht, weil ich mich dann auf dem Schoß vom Nikolaus setzen musste, sondern weil einfach 2 Wochen frei waren und es so ein bisschen mal die Möglichkeit gab, durchzuatmen. Und weiß nicht, wie, vielleicht kennen das einige von euch Zuhörenden. Ja, auch so im Winter, es ist dunkel, es regnet, der Winterblues kommt irgendwie und ja, ich war schon ziemlich ausgebrannt so zum Jahresende hin und merke, dass jetzt schon wieder, dass es heller wird, also sowohl vom Wetter her als auch, dass es ein neues Jahr ist, es ist zum Glück wieder neue Energie da.
Ich erinnere mich an die erste Podcast-Folge aus 2023. Da ging es um diese
Gute
fünf Tiefen.
Vorsätze,
Ja,
ja.
und die fünf tiefen Atemzüge. Weil zum Ende des Jahres ballt sich ja auch immer recht viel. Also da
Genau.
meistens ist es ja auch ein Geschäftsjahr, das abgeschlossen werden muss. Und da brauchen wir Berichte, Statistiken und so weiter.
Genau, wer noch mal reinhören will, eine sehr schöne Folge, 5 tiefe Atemzüge. Und egal, wie viel Sozialarbeit ihr studiert habt, therapeutische Weiterbildungen gemacht habt oder so unheimlich reflektiert seid wie Jan und Rüdiger, es gibt immer wieder Phasen im Leben, da wird es einfach eng und dann bleibt gefühlt nicht mal mehr die Zeit zum tief durchatmen. Ich habe aber für mich gemerkt, also ich habe gerade gesagt, jetzt ist wieder neue Energie da, die kommt ja nicht von alleine, sondern ich habe wirklich dann noch diese Zeit über den Jahreswechsel hin nutzen können, mich ein bisschen zu sortieren, viele Gespräche mit meiner Frau zu führen. Was brauchen wir eigentlich jetzt fürs neue Jahr? Das Projekt, die neuen Kollegen, die jetzt bei meinem Projekt mit dabei sind, ja, sind ganz gut eingearbeitet oder nicht ganz gut, sind sehr gut eingearbeitet und unterstützen mich. Und solche Wechsel sind einfach immer mit viel Kraft Aufwand verbunden, wie du das ja gerade auch erzählt hast, Jan. Rollenwechsel vom popeligen Mann zum Vater.
Zum popeligen Mann, genau.
Genau. Gut. Ja, wir wollten euch aber jetzt nicht stundenlang langweilen oder euch einfach nur ein
Mit
bisschen
unseren Krisen.
erzählen, genau, wie es euch geht. Wie hast du das vorhin so schön genannt? Jan, ich habe mir da, warte, eine Notiz gemacht, eine Konsolidierung
Genau.
vorzunehmen. Was bedeutet das Wort genau?
Da überraschst du mich jetzt mit. Also mit
Ach, sehr
Konsolidierung
gut.
ist, mal so sammeln, glaube ich.
Ja,
Sich.
passt, nehmen wir. Soll ich es mal googeln hier?
Genau,
Konsolidierung
google mal.
kurz. Konsolidierung. Bildungssprachlich das Konsolidieren 1. Zusammenfassen mehrerer Einzelgrößen.
Ach, guck mal, so
Ja,
sowas.
das nehmen wir doch. Genau. Also nehmen wir mal die verschiedenen Einzelgrößen unseres Lebens in den Blick. Wir möchten, haben die Zeit auch genutzt, nochmal so eine kleine Redaktionssitzung zu machen. Wir haben das schon immer wieder mal geschafft. Wir wollen es dieses Jahr aber noch verstärkt schaffen, immer wieder nochmal Gäste zu Schwerpunktthemen zu haben und wollen in dieser Folge nochmal einen Überblick verschaffen, auch über unsere Netzwerkarbeit, die wir leisten. Denn Echte Männer reden, der Podcast ist ja nicht ein Selbstzweck, sondern wir sprechen ja miteinander über diese Themen auch ein Stück weit als Mitglieder eines größeren Netzwerkes aus Beratungsstellen, aus Geschäftsstellen, aus anderen Verbänden, aus interessierten Menschen, die uns unterstützen. Und da wollen wir mal ein bisschen Licht reinbringen, Jan. So habe ich mir das auf jeden Fall gemerkt, als wir das vorhin vorbesprochen haben.
Genau, also es geht, oder es haben sich in den letzten Monaten verschiedene Themen aufgedrängt, von denen wir sehr überzeugung sind, dass wir die oder von denen mal erzählen. Auf der anderen Seite gab es auch Dinge, die sich nicht nur in unserem Netzwerk vollzogen haben oder wir weitergebracht haben oder weiterentwickelt haben. Es gab auch von außen oder Ereignisse, die von außen auch an das Netzwerk herangetragen werden, auch vielleicht nicht direkt, auch manchmal über Bande oder als ganz große Überschrift. Ich glaube, viele von euch haben mitbekommen, dass es dieses Treffen gegeben hat dieser rechtsradikalen Blauen Partei oder Mitgliedern dieser Partei, die schon eine gesellschaftliche Veränderung oder Prozesse beschreibt, die am Rande eben auch was mit Männlichkeit zu tun haben. Also immer wenn es um Radikalisierung geht, schwingt aus meiner Sicht auch immer das schwingen immer männliche Krisen mit. Und das ist ein Thema, das wir dem wollen wir uns widmen, jetzt nicht in der Gänze, die dieses Thema hergibt, in der heutigen Podcast-Folge, aber so als kleinen Ausblick, dass wir geplant haben, das auch nochmal in den Blick zu nehmen.
Ja, also werden wir zum Ende dieser Folge noch mal etwas genauer draufschauen, weil das etwas ist, was uns beide persönlich sehr umtreibt. Also als Sozialarbeiter, als Männer, aber auch als Menschen überhaupt zu merken, es gibt wieder, vielleicht gab es die auch immer schon, aber sie werden so breitentauglich, diese Aussagen, Männer sind so, Frauen sind so. Und dazu gehört dann ja in diesen klassischen Sachen eben diese Versorgungsarbeit der Frauen, das Kümmern um den Nachwuchs, die Männer, die die Familie beschützen sollen und ernähren. Und gerade auch parteipolitisch wird das irgendwie noch untermauert mit so Ideen, der Mensch wäre dafür gemacht. Da werden dann so biologistische Herangehensweisen getroffen und AfD-rechte Gruppen machen sich das zunehmend zum Thema. Und das betrifft ja nicht nur die Politik selbst, sondern haben wir auch schon überlegt, dann Flirt-Coaches, ihr alle habt, alle Männer haben verdient, irgendwie eine Frau abzukriegen. Und so weiter und so fort. Dann geht es dann auch wieder ganz viel um Sexualisierungen und so weiter. Und das sind Sachen, die gehen mit so viel Grenzüberschreitungen einher, mit so viel Abwertungen. Und gerade, und ich finde, gerade wir mittelalte Männer von mir aus müssen sich dann auch mal mehr dazu äußern und engagieren. Und ja, gibt, glaube ich, genug zu tun.
Ja.
Ja, und das ist etwas, ja, was vielleicht so einen Überblick gibt, warum unsere Arbeit auf so vielen Ebenen wichtig ist. Aber gerade gesagt, vielleicht fangen wir ein bisschen strategisch an oder historisch an, Jan. Ich erzähle mal, wie es überhaupt, wieso es dieses Netzwerk überhaupt gibt, in aller Kürze. Also es gibt eine lange Geschichte, aber ich glaube, der große Wurf ist uns, ist, Wurf war es ja gar nicht, der große Durchbruch ist uns gelungen, als wir uns mit den Kolleginnen vom Bundesfamilienministerium einig waren, dass es durchaus förderungsfähig ist, Männerberatung und die Ausbildung von männerspezifischen Beratungsansätzen und insbesondere unseren Beratungsansatz der männerfokussierten Beratung auf den Weg zu bringen. Und wir dadurch wirklich unser Netzwerk richtig wirksam aus- und aufbauen konnten. Denn wenn ich eine gute Beratungsstelle und Anlaufstelle für Männer haben will, dann brauche ich natürlich kompetente Männerberater, die nicht irgendwie einfach nur ein bisschen thekenmäßig, ja, keine Ahnung, die einfach nicht nur ein bisschen quatschen, sondern ja tatsächlich auch von männerspezifischen Themen Ahnung haben und sich insbesondere ja auch selber mit der eigenen Männlichkeit intensiv auseinandergesetzt haben. Und das ist ein Projekt, das wir bis Mitte letzten Jahres durchführen, nicht durften, konnten, sondern durchgeführt haben. Haben Jan und ich ja auch schon mal von erzählt. Wir haben eine Weiterbildung entwickelt, männerfokussierte Beratung, haben 32 Männer ausgebildet. Und das ist uns so gut gelungen, dass wir dass wir ein Folgeprojekt durchführen dürfen. Das hat jetzt Ende letzten Jahres begonnen, im September. Und deswegen war die Zeit auch so ein bisschen anstrengend, so zwischen den Projekten mit neuen Antrag schreiben. Da muss man auch immer viel, viel zu Papier bringen und erklären, was man vorhat. Und wir werden jetzt etwas wirklich recht Neues machen, nämlich wir haben jetzt als Zielgruppe für unsere männerfokussierte Beratung Fachfrauen ausgewählt. Und da freue ich mich besonders drauf. Zum einen, weil es natürlich nicht sein kann, dass wir auf Dauer eine Beratungsweiterbildung anbieten, die 50% der Bevölkerung nicht zur Verfügung steht, weil sie nicht das richtige Geschlecht haben. Zum einen und zum anderen, weil wir so natürlich, ich sag mal so, über diese ganzen geschlechterspezifischen Themen mit Frauen ins Gespräch kommen, um eben da auch in den wertschätzenden Dialog zu kommen, was wir eigentlich voneinander brauchen und uns auch gesellschaftlich wünschen. Und das wird, finde ich, gerade da deutlich, wo Männer und Frauen in Krisen stecken und dann vielleicht auch männertypisch oder frauentypisch handeln. Und das ist so jetzt das, was so in den nächsten 4 Jahren vor uns liegt, also weiterhin gute Weiterbildungsangebote anzubieten. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, guckt gerne auf unsere Internetseite unter echtemännerreden.de. Steht ganz viel zu unseren beiden Weiterbildungskursen. Wir haben da gerade ein bisschen das Problem, ausreichend gute Referenten zu finden, die das durchführen können. Bin aber zuversichtlich, dass wir da weiterkommen dieses Jahr. Genau. Denn die gute Beratungsqualität ist letztlich die gesamte Grundlage unseres Beratungsnetzwerkes. Wie gesagt, Menschen, die mir Ratschläge geben, Tipps geben oder mir sagen, wie ich als Frau oder Mann zu sein habe, finde ich viele gerade im Netz garantiert genug Influencer, Schönheitstipps, Achtsamkeitstrainer und so weiter und so fort. Aber wenn es wirklich um, ich sage mal so, professionelle Sozialarbeit, Beratung geht, bis hin zur Begleitung von therapeutischen Prozessen, da brauchen Menschen natürlich eine lange Weiterbildung. Das heißt, die Männer im Moment sind es ja hauptsächlich um Menschen, die bei uns Beratung machen, die haben in der Regel ein Sozialarbeiterstudium gemacht oder eine vergleichbares Ausbildung gemacht und eine Zusatzausbildung über einige Jahre, um halt auch wirklich die Beratungskompetenz zu haben, um Menschen beziehungsweise bei uns Männern in Krisen beizustehen, die mit Suchtproblematik kommen, die mit Suizidproblematik kommen, die mit Obdachlosigkeits, also mit Wohnungsverlust Probleme haben, die mit Arbeitslosigkeit Probleme haben. Also wirklich sehr grundsätzliche Krisen. Genau, das ist eigentlich so der Kern, auch für mich, der so ein bisschen dieses ganze Netzwerk koordiniert, sicherzustellen, dass es wirklich auch eine gute Beratungsqualität gibt bei uns im Netzwerk.
Und es ist natürlich auch so, dass jeder Berater, also Rüdiger hat es ja gerade eben schon gesagt, das sind momentan in dem Netzwerk echte Männer reden, ausschließlich männliche Berater, was sich ja dann im Laufe der nächsten 4 Jahre ändern wird. Natürlich achten wir auf die Qualität der Beratung und auch der Kompetenzen der Berater. Jetzt ist es natürlich so, dass es nicht ist wie ein Big Mac. Also jeder Berater hat natürlich vielleicht durch vorherige Ausbildungen einen persönlichen Stil, eine eigene Art und Weise, auf Menschen zuzugehen. Das heißt, wir sind jetzt keine Roboter, also wir sind keine Roboter und bilden auch keine Roboter aus. Und ich glaube, da sollte sich jemand darum Gedanken machen oder mit dem Gedanken spielen, einen Berater anzuschreiben oder anzurufen, probiert es gerne mit mehreren aus.
Genau, also auch das ist ja kein Geheimnis. Man muss ja auch mal gucken, ob der Berater zu einem passt. Was uns verbindet, was ich auch immer eindrücklich finde, wenn wir uns als Netzwerk mit den Kollegen treffen und neue Themen besprechen, gucken, was ist gerade wichtig, was ist relevant, ist, dass uns eine Haltung verbindet, die hoffentlich auch in unserem Podcast spürbar wird. Es geht um Wertschätzung, es geht um den ehrlichen Dialog miteinander. Es gibt, wie ich erzähle, öfters von einem tollen Psychologen, Carl Rogers, der hat klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie weiterentwickelt. Der hat verschiedene Ansätze genommen und hat geguckt, wie funktioniert das in der Praxis gut. Und er sagt, spricht halt von Empathie, Kongruenz und Akzeptanz, die ein Berater braucht. Also Empathie heißt, es geht nicht um die Inhalte, um die Sachen, sondern es geht darum, sich wirklich empathisch mit dem anderen Menschen auseinanderzusetzen, mitzufühlen, sich in ihn ein Stück weit hineinzuversetzen. Dann geht es um Akzeptanz, nämlich zu akzeptieren, dass dieser Mensch sich an mich gewandt hat, Hilfe sucht und ich diesen Menschen so akzeptiere, wie er ist, ich nicht den Menschen verurteile, sondern genau differenziere. Was tut er und wie ist er? Und wie er ist immer in Ordnung. Und was er tut, da müssen wir natürlich im Zweifel drüber streiten. Und das in einer gewissen Kongruenz zu tun, das heißt, sich nicht zu verstellen. Ich ziehe jetzt nicht meine Beraterjacke an und bin jetzt der Berater, sondern ich stelle mich als gesamte Person und als in unserem Fall dann irgendwie als ganzer Mann den Ratsuchenden zur Verfügung. Und das finde ich sehr eindrücklich, wie das alle Kollegen in unserem Beraternetz wirklich ja, leben. Und falls es Zuhörer gibt, männliche Zuhörer, wenn ihr in einer Krise steckt, Probleme habt oder einfach mal mit jemandem reden wolltet, weil ihr gar nicht sicher seid, ob ihr eine Krise habt, zögert bitte nicht, euch an unser Netzwerk zu wenden. Ruft einfach mal an, macht einen ersten Termin aus und dann kriegt ihr, glaube ich, ziemlich schnell ein Gespür dafür, ob das für euch passt oder nicht. Denn auch da vielleicht noch ein Satz: echte Männer reden. Wir spielen ja immer so ein bisschen damit, über etwas zu reden, ist der erste Schritt, sich irgendwie mit sich und Dingen, die uns bewegen, auseinanderzusetzen.
Ja, und das hilft auch zu sortieren, ne, etwas auszusprechen, macht etwas real und macht auch das real, wie wir Dinge erleben, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen. Und in der Beratung erwartet dann die Männer, die zu uns ins Netzwerk kommen und in die Beratung kommen, quasi ein ja, doch, ich sage mal, ein Spiegeln dessen, ne, was die Männer dann so erzählen. Und wird es gerade von Carl Rogers erzählt. Mir fällt da auch noch das Beratungsdreieck von Markus Teunert ein. Das, ne, auch ein Psychologe, der lebt noch, ein Schweizer,
Lebt noch und
der
ist ungefähr so alt wie wir, Jan.
ja, ist schon ein bisschen älter als ich. Und der hat das Beratungsdreieck sich ausgedacht zusammen mit einem Kollegen. Da geht es darum, was Männer wirklich brauchen. Also oft sind wir Männer ja dazu in der Lage, unsere Probleme oder Krisen an anderen Phänomenen festzumachen, als die, die uns wirklich betreffen. Was geht es darum zu öffnen? Also was wir wirklich wollen oder was Klienten wirklich möchten und darauf quasi einen Blick werfen, wo die eigentlichen Bedürfnisse liegen. So ein kleiner Spoiler, das geht meistens über das Leben von Gefühlen. Und natürlich ist auch ein Anteil, und das ist so der Anteil, was Männer dann lernen müssen, um das umzusetzen. Und da können wir auch akzeptieren, ne? Wir können Männer dann in dem, wie sie sind, akzeptieren, und trotzdem müssen sie dann etwas verändern, wenn sie etwas erreichen wollen, was sie denn wirklich möchten. Und das ist dann so der Teil, den, glaube, der unterscheidet dann die Beratung auch von der Psychotherapie. Und das ist wir werden an der Grenze spürbar, und es gibt eben auch Begrenzungen in der Männerarbeit, ne? Mal laut, mal leise und empathisch. Ich glaube, das macht das Beratungsangebot aus, dass es auch in Situationen, in denen es mal, ich will jetzt nicht sagen Streit, ne? Wir streiten ja nicht, ne? Wir konfrontieren halt, und es kann auch mal erschrecken, und das braucht es aus unserer Sicht.
Ich glaube, was eine Qualität ist oder was ich auf jeden Fall immer wieder auch erlebe von Männern, die in Beratung kommen oder auch die Männer, die bei uns die Weiterbildung machen, du hast gerade gesagt, konfrontieren, also auch mal Klartext zu reden. Und ich glaube, das ist ja auch vielleicht eine Qualität unter Männern, auch wenn es weh tut. Also letztlich geht es ja immer so um die Frage, ja, das ist ein komischer Satz, aber wie gelingt ein gelingendes Leben? Also
Was brauchen wir für ein gelingendes Leben?
was genau, das ist besser ausgedrückt, ja. Was brauchen wir für ein gelingendes Leben? Was ist ein gelingendes Leben? Und wir sind ja alle so eingewurstet in unseren Alltag mit, jetzt könnte ich wieder anfangen hier mit, was wir alles konsumieren müssen, machen müssen, tun müssen. Und wir brauchen davon das Allermeiste ja nicht, ne? Wir brauchen genug Schlaf, genug Bewegung, gutes Essen, und ein paar Leute, ja, und ein paar gute Menschen in unserem Leben, mit denen wir Liebe teilen können. Und da sind wir uns mit den Männern eigentlich auch oder mit den Menschen, wenn man darüber spricht, re relativ schnell einig, das ist die Quintessenz, das ist der Kern der Sache. Und wir lassen uns aber halt auch oft ziemlich viel ablenken und werden auch abgelenkt. Also es ist ja nicht, um Gottes Willen, es soll jetzt ja nicht so klären, ach ja, gut, jetzt ziehe ich mit meinen besten 6 Freunden auf dem Bauernhof, mache da eine Schlaftherapie und züchte meine eigenen Kartoffeln. Damit ist es ja.
Das ist die Quintessenz.
Ja, sondern ist ja lebenspraktisch zu machen. Und es ist ja in der Regel schon auch ein Cut von unserer Jugendzeit, die wir über das System Schule ja meistens mit sehr vielen Leuten verbringen und dann in so ein System der Arbeit kommen, wo es nicht mehr um eben nicht mehr so viel um Beziehung geht, sondern eben nach Können und Leistung. Und das wird dann irgendwie bezahlt. Also es ist ja auch kompliziert. Und gleichzeitig wird diese Welt ja auch immer wieder gestaltet von Menschen, von Männern und Frauen. Insbesondere ja durch Männer. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, wir haben jetzt ja so einen Einblick gegeben, was die Netzwerkarbeit nach innen angeht, eben halt auch die Netzwerkarbeit nach außen. es erscheint uns ja alles ganz normal und natürlich so zu sein. Und ich bin immer ein bisschen erschrocken. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, meine Frau ist Brasilianerin. Also wie gut es uns hier in Deutschland von den Rahmenbedingungen her geht. Also besser geht immer. Und ich finde, es ist auch kein Argument, sondern uns geht es hier ja so gut, wir müssen nichts mehr machen. Nee, ist schon richtig so. Ich merke immer, wenn ich zu Besuch bei meinen Schwiegereltern bin, die Menschen sind da nicht. Also ich würde, vielleicht liegt es auch daran, dass es warm ist, die Sonne scheint und ich Urlaub habe, aber gefühlt, die Leute sind da auch glücklich oder glücklicher oder leben mehr im Hier und Jetzt. Also es ist ja nicht trivial, das jetzt irgendwie zu bewerten oder zu vergleichen, aber da sind wir ja tatsächlich genau auch bei diesen Fragen, was brauche ich eigentlich am Ende, um glücklich zu sein.
Ja, und also was mir da jetzt geradezu einfällt, weil das heute in einem Beratungsgespräch auch Thema gewesen ist, wenn wir in einem Staat oder in einem, ja doch, in einem Staat wie Deutschland oder in einem Land wie Deutschland aufwachsen und es hier relativ sicher ist, wenn wir davon ausgehen können, Rentenbeiträge zu zahlen und das gut und gerne tun, weil wir davon ausgehen können, dass wir davon auch was zurückbekommen. Also wir jetzt vielleicht nicht mehr, aber auf jeden Fall die Generation vor uns, dann hat das ja ziemlich viel damit zu tun, dass es hier sicher ist und verlässlich ist und dass wir uns auf viele Sachen verlassen können, dass ziemlich viel selbstverständlich ist. Und das ist jetzt, ohne das jetzt bewerten zu wollen, aber ich glaube, da rühren viele Krisen her, die ich so selbst erlebe und auch in der Arbeit mit den Männern erlebe, dass es dann das Gefühl von Unsicherheit sehr schwierig macht. Wenn etwas nicht feststeht, wenn etwas nicht klar ist oder in Frage gestellt wird, dann rüttelt das an Säulen des Weltbildes. Ich glaube, die Probleme sind so, wenn man, es gibt in den Sozialwissenschaften ja die Beschreibung der absoluten und der relativen Armut und deswegen auch in relativen Vergleichen zu sprechen. Ja, Krisen sind halt, oder die Folgen der Krisen sind dann eben auch krass, ne? Die Männer dann in ihren selbst- und fremdzerstörerischen Arten eskalieren. Und deswegen ist es aus unserer Sicht wichtig, nicht nur in unser Netzwerk hineinzuschauen und zu gucken, was wir da an Qualität brauchen, sondern das Netzwerk nach außen zu vergrößern und das Thema politisch immer wieder auf die Landkarte zu setzen. Also ich hatte ja vorhin erzählt, dass also mich fasst das richtig an, diese Thematik mit dem Rechtsruck, ne, der auch ziemlich viel mit Männerbildern zu tun hat. Ich glaube, da erleben wir eine gesellschaftliche Entwicklung, die auch, ich sage nicht, ne, nicht ausschließlich, aber auch daher rührt, dass die Gleichstellung der Geschlechter, ich sag mal, so in der Lautstärke, so die Männer auch ein bisschen vergessen hat. Also ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Männer einfach sich allein gelassen fühlen und sich deswegen der rechten Partei, ne, der AfD da anschließen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir damals, als wir den ersten Männerkongress gemacht haben in Berlin, ich glaube, es war 2018, kann das sein? Oder 19?
Ja, kann sein. Nee, 19 glaube ich nicht, ich glaube 18.
Da kann ich mich daran erinnern, dass die AfD sich da schon als Männerpartei positioniert hat, beziehungsweise das ausgesprochen hat. Und das hat auch, glaube ich, etwas davon, dass Männlichkeit in dieser traditionellen Art und Weise, wie sie ja auch wahrgenommen wird oder verkauft wird, in vielen Parteien vermieden wird, ne, dass sich da die meisten gar nicht drum scheren oder drücken, so um Definition. Und da sagt eine AfD dann ganz klar, natürlich traditionelle Männlichkeit ist das, was ne, finden wir geil. Wir sind die Männerpartei. Das ist ja nicht die Männerpartei, das ist ja eine eine rechte Partei.
Und das, und ich glaube, in diesem, es gibt ja auch so diesen super Trend, dieses Gender Shifts, da wird ja auch viel drüber diskutiert, ne? Also wie viele Geschlechter gibt es eigentlich? Ich will da jetzt gar nicht drauf ein. Aber genau sich bewusst zu machen, dass die Männer, insbesondere, dass die Menschen, die politische Macht haben, hat ja einen hohen Geschlechtsfaktor. Es sind ja deutlich mehr Männer, ne? Wenn man auf Bürgermeisterposten guckt und so, das sind ja größtenteils Männer, die sich aber in der Regel selten, ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht für alle Politiker sprechen, aber selten mit ihrer eigenen Männlichkeit auseinandergesetzt haben, kritisch auseinandergesetzt haben, sondern sagen, ich übernehme Verantwortung, ich nehme auch gerne Verantwortung, ich feiere auch jeden, also die AfD nicht, aber Menschen, die politische Verantwortung übernehmen, ich glaube, das ist echt ein mega anstrengender Job und die gestalterischen Chancen sind zwar da, aber halten sich, glaube ich, manchmal auch in Grenzen. Und was mich oft erschreckt, wie wenig empathisch Männer für andere Männer sind, wenn es um Krisen geht. Also die AfD oder die Recht, der Rechts, die Rechts, je weiter man nach rechts, also desto mehr wird ja auch nach unten getreten, ne? Also insbesondere wenn es dann ausländische Männer sind, die sind natürlich viel schlechter als, ne? Also die stehen ganz unten. Aber auch es gibt, aber auch wenn man das mal ausblendet, es gibt wenig Solidarität für Männerprobleme. Ich weiß noch, ich habe mal mit einem Politiker, alteingesessener Politiker aus dem Gesundheitsministerium gesprochen. Da haben wir dann auch so gesagt: Mensch, guckt euch doch mal an hier Suizidzahlen von Männern, Suchtzahlen von Männern, Alkoholerkrankungen, Obdachlosigkeit. Also, wo wirklich klar ist, Männer, die scheitern, Straffälligkeit, haben wir ja auch schon drauf und runter gebetet. Und die Aussage war: Die Politik, also dieser Politiker sagt dann, die Politik kann nicht für jeden Lebensentwurf der Menschen angemessene Hilfsangebote vorhalten. Und ich denke, ja, das ist mir schon klar, aber guck dir doch mal diesen Gender Gap an der Stelle. Sind nicht ein paar Männer mehr. Wir reden von 95% Gefängnisinsassen. Wir reden von 10.000 Suiziden im Jahr, davon 6.500, fast 7. Über 7.000 von Männern begangen, ja, und dann sich mal klarzumachen, natürlich brauchen wir Hilfsangebote, die sich speziell an Männer richten, um diese Idee von, ihr dürft scheitern, ihr müsst nicht immer stark sein, ihr braucht nicht für alles eine Lösung haben. Das ist diese Netzwerkarbeit nach außen, die wir leisten müssen und sichtbar machen, abseits von dem wenn wir nicht aus der Mitte heraus, aus der politischen Mitte heraus, diese Themen bespielen, dann kommt eben diese Beschallung von ganz von rechts. Ja, Männer müssen aber stark sein und ihr Land verteidigen. Ihr müsst alle Alpha-Männer sein. Oder die Beschallung von links. Geschlecht spielt keine Rolle. Ja, super, dann hilft mir beides aber nicht weiter. Also, wenn ich mich als, ich sage, also ich. Wenn ich mich jetzt nicht reflektiert, wenn ich mit meinen Freundinnen, die würden jetzt weder sagen, Geschlecht spielt keine Rolle, ich bin schon ein Mann. Die würden aber auch nicht sagen, ich bin jetzt auch jetzt nicht der, der jetzt hier seinen Jagdschein macht und die Rehe aus und hier und sein Haus und Hof verteidigt oder was. Keine Ahnung. Verstehst du, was ich meine, Jan?
Ja, nur jeder kann sich ja in irgendeiner Art und Weise definieren. Ich hänge gerade
Ja.
so an dem, von dem Politiker gesprochen. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ich habe auch mit einer Politikerin gesprochen. Ich glaube, aus einer anderen Partei oder bin mir auch ziemlich sicher, dass sie aus einer anderen Partei ist.
Glaube
Und
ich auch.
oder zweien sogar. Und bei beiden war es, als ich dann über das Thema Männlichkeit gesprochen habe und der Gleichstellung und dass wir da auch Präventionsarbeit leisten, denn wenn wir den, also es geht ja immer darum, eine Alternative zu geben, ne? Und du hast ja gerade diese Zahl genannt von 95%. Es geht nicht um klitzekleine Lebensentwürfe, sondern es geht um die Hälfte der Bevölkerung oder vielleicht ein bisschen weniger. Oder es ist um 95% von Männern geht. So, da waren die recht überrascht. Ne? Also, ach so, unsere Gleichstellungspolitik, ja, wir denken Männer ja immer mit, so, ne? Nach dem Motto,
Ja.
das. Ja.
Ja,
Ich
aber das
war
ist ja
ein
schon.
wenig enttäuscht, muss ich sagen.
Ja, glaube ich. Aber das ist ja schon auch spannend, wenn man sich Ziele von Gleichstellungspolitik anguckt. Also, vielleicht ist es auch eine Sozialarbeiterkrankheit, Jan. Ich hab keine Ahnung, ne? Aber wenn es.
Wobei, auf der anderen Seite kann ich ja so nachvollziehen, ne? Wenn dann eine Partei sagt, wir machen das so, dann ist das eben so. Und die Konsequenzen, ich meine, eine Gleichstellungspolitik zu fahren, in der, ich sag mal, in der es um die Gleichstellung von Frauen geht, macht ja auf der anderen Seite etwas weg, wenn man in der, ich sag mal, in der Politik vorher immer sagt, ja, ne, wir denken die Frauen immer mit. Und das ist
Ja.
ja so wie Feuer mit Feuer bekämpfen. Und ich glaube, das ist, irgendwie brauchen wir einen Dialog. So, das ist
Ja.
das, was wir in der Netzwerkarbeit nach außen machen. Und es geht,
Genau.
wir sagen das auch immer wieder, es geht uns auf keinen Fall darum, irgendjemandem was wegzunehmen, aber darauf hinzuweisen, dass es woanders eben ein Problem ist. Und wir hätten eine Lösung oder einen Lösungsvorschlag, sind auch überzeugt davon, dass der was bringt. Und muss nicht sein, dass es die Lösung aller Probleme ist, finde ich jetzt anmaßend, aber ich glaube, dass da schon ein großer Schlüssel von mehreren ist, dass wir auf diese Stelle gucken, denn wenn es um Veränderung geht, dann müssen wir nicht nur mit Verboten agieren, sondern eben auch eine Alternative anbieten.
Und das ist, glaube ich, genau der zentrale Punkt, wenn du von Dialog sprichst, weil Gleichstellung wohin? Also es gibt ja, ich sag mal, es gibt ja relativ einleuchtende Beispiele, ne? Gender Pay Gap, gleiche Lohn für gleiche Arbeit und so. Das ist alles, also das ist klar, da geht es um Ungerechtigkeiten, die müssen ausgeräumt werden. Und da muss man natürlich auch gucken, wie sind die Voraussetzungen, dass die Chancen unterschiedlich sind, dass immer wieder diese Dynamiken auf den Weg kommen. Aber. Also ich starte gerne meinen Vortrag mit: Entscheiden Sie sich bitte, wollen Sie 30% weniger Geld verdienen oder 5 Jahre früher sterben? Ja, also es ist ja keine wir haben ja keine Gleichstellung erreicht, wenn die Frauen jetzt 2,5 Jahre früher sterben und die Männer 2,5 Jahre länger leben.
Ja, das.
Ja,
Ja.
oder wir alle uns jetzt, das ist ja, glaube ich, auch, wo die jungen Leute, schönen Grüß an die Gen Z, dem ihr auf die Spur kommt. Wir haben eine zunehmende Technologisierung, eine zunehmende Digitalisierung. Ganz viel körperliche Arbeit kann technologisch übernommen werden und trotzdem arbeiten alle immer mehr. Ja, es gibt gerade in den Berufen, wo es eben um Beziehungen geht, mit Menschen, Lehrer, Sozialarbeiter, also ne, überall, wo es darum geht, mit anderen Menschen etwas zu entwickeln, Persönlichkeitsentwicklung, da fehlt es. Und das ist der Dialog, den wir erstmal führen müssen. Was haben wir denn im Moment tatsächlich für gesellschaftliche Ziele, die wir miteinander erreichen wollen? Auch über den Wert von, ich sag mal so, von privater Familie, ganz gleich, wie die jetzt aussieht, ob das Mann, Frau, Kind ist oder Mann, Mann, Frau, Frau oder Regenbogen. Gar keine Rolle, wie viel Zeit die mit Arbeit verbringen müssen, um sich zu ernähren. Wir haben Ungerechtigkeitssysteme also das ist ja auch jetzt zu einfach, aber die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Aber wie verteilen wir das, was wir haben, gerade in so einem reichen Land wie Deutschland, vernünftig und gucken dann immer, was hat da Geschlecht mit zu tun? Und ich habe oft so den Eindruck, wir haben immer so also die Gleichstellung wäre so ein wichtiger Konsens. Also ein so wichtiges Werkzeug, um die ganz großen Räder zu drehen. Und irgendwie beschäftigen wir uns dann damit, ja, können wir jetzt für die Pflege irgendeinen Vertrag mit Hintertupfistan treffen, damit die uns Arbeitskräfte schicken. Dann haben die zwar keine mehr, aber. Und ja, sorry, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich da hier nicht so sehr in die schwarze Tunke rühre. Aber das sind so Sachen, wo ich denke, deswegen ist diese Gleichstellungsarbeit so wichtig.
Ja, und was du gerade gesagt hast, dass die Berufe, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, gerade auch in dem oder vor dem Hintergrund der fortschreitenden Technologisierung, Beziehungen werden ja irgendwo digitaler. Ne? Wir treffen uns nicht mehr auf der Straße zum Miteinander quatschen, sondern haben WhatsApp-Gruppen. Und da geht ja irgendwie auch viel verloren, ne? So an Schwingungen, an Beziehungen, an Resonanz. Und diese Gruppen, Quatsch, diese, ja doch, die Berufsgruppen von sozialer Arbeit und von Bildungsarbeit, sagst du mal, Herzensbildungsarbeit, die sind ja gefragter denn je. Und die werden trotzdem so abgewertet in diesem System. Und es wird dann
Wahnsinn.
eher darauf, es wird eher darauf geguckt, also Klammer auf, diese Berufe, in denen es um Beziehungen geht oder Beziehungen thematisieren, das sind so weiche Berufe, so Frauenberufe, in der Pflege, in dieser ganzen Care-Arbeit. Und auf der anderen Seite wird aber nicht darauf geguckt, diese Konnotation zu nehmen und das umzudrehen, dass auch Männer Care-Arbeit machen können. Ich glaube, ich war gerade weg.
Nee.
Nicht? Okay. Sondern es wird eher darauf geachtet, dass Frauen auch Männerberufe machen. Und
Genau.
also den natürlich kann ich diesen Schritt verstehen. Wir brauchen Ingenieurinnen, wir brauchen IT-Expertinnen. Da ist keine Gleichstellung, aber auf der anderen Seite brauchen wir die eben auch. Ne? Also es wäre ja auch
Ja.
eine Idee zu sagen, wir brauchen männliche Erzieher in Kindertageseinrichtungen oder
Ja.
männliche Berater, männliche Pfleger, dass wir da diese Abwertung rausnehmen. Und deswegen geht uns ja nicht darum, im selben System da was zu verändern, ne? Also wenn Frauen in dem System der hegemonialen Männlichkeit mitmachen, dann ändern sie das System nicht. Aber unser Ansinnen ist ja ein bisschen am System zu rütteln oder es irgendwie eigentlich letzten Endes selber abzuschaffen. Ich glaube, wir werden das nicht mehr erleben, aber ich werde alles dafür tun, dass mein Sohn es mal besser hat.
Vielleicht kannst du, Jan, können wir diese Konsolidierungsfolge nochmal nutzen, einen kurzen Blick auf das System der hegemonialen Männlichkeit zu werfen. Magst du es einmal kurz erklären zum wiederholten Male?
Ja, ich probiere es mal in Kürze. Vielleicht wähle ich da einen persönlichen Einstieg. Mir ist dieser Begriff das erste Mal über den Weg gelaufen oder ich habe ihn zum ersten Mal gelesen in einem Buch von Raven Connell. Das war das Buch Der gemachte Mann. Da geht es darum, wie Männlichkeit im Geschlechterverhältnis überhaupt auftaucht und welche Männlichkeitsentwürfe es gibt und wie ein System funktioniert. Das System der hegemonialen Männlichkeit hat die Autorin Raven Connell dann so beschrieben, dass es ein historisch gewachsenes System ist, das auch mit dem kapitalistischen Produktionsregime zusammenhängt. Das lebt davon, dass, ich sag mal, Menschen etwas besitzen und andere nicht. Das ist auch damit verbunden, dass Männer etwas besitzen und andere nicht. Und es ist auch damit verbunden, dass Männer über andere Menschen verfügen können. Das hat eben Wurzeln in ich sage mal so, dem Landadel, so zur Industrialisierung. Da gab es Menschen, die hatten Grundbesitz. Und diesen Grundbesitz konnten sie dann verkaufen oder eben als Lehen vergeben. Und ne, sie haben über Knechte verfügt, über Leibeigene. Und diese Leibeigenen konnten dann arbeiten, also ein Knecht im Stall oder dann irgendwann ein Arbeiter in der Fabrik. Und die haben ihre Familien versorgt. Und da dieses System immer noch von körperlicher Arbeit abhing, haben das meistens Männer gemacht. Natürlich gab es auch Arbeiterinnen und es gab auch Mägde. Und der Erwerb oder die Erwerbsarbeit war eben damals eine körperliche und war eine Männerdomäne. Und deswegen waren Frauen dann abhängig von den Männern. Also Männer waren abhängig von anderen Männern und Frauen waren immer weiter unten. Und dadurch ist an der Spitze dieser hegemonialen Männlichkeit oder dieses System, es sind eben weiße, heterosexuelle Männer mit viel Geld, so unterm Strich in der heutigen Zeit. Und diese Männerwelten leben davon, oder dieses System lebt davon, dass alles, was das nicht ist, also was nicht an der Spitze steht, wird abgewertet. Arbeitslose werden abgewertet oder Menschen, die weniger verdienen. Homosexualität wird abgewertet, alles, was weiblich ist, wird abgewertet. Und das zieht sich halt durch. Und das zieht sich dann auch in den Köpfen durch. Sprechen dann auch vom männlichen Habitus, ne? Und der Habitus ist ein Wahrnehmungsmuster, ein Denkwahrnehmungs- und Handlungsmuster. Und in diesem Denkwahrnehmungs- und Handlungsmuster,
Unreflektiertes.
genau, das
Ja.
unreflektiert ist, da haben wir viele Normen dieses Systems der hegemonialen Männlichkeit übernommen. Und
Zum
das
Beispiel, als Mann kann man gut saufen.
zum Beispiel, als Mann kann man gut saufen, als Mann muss man sogar viel saufen können oder viel essen können oder
Um dazu
wenig
zu gehören.
schlafen, wenig Schlaf zu brauchen, leistungsfähig zu sein, das ist alles zu helfen. Ja. Und davon profitieren am Ende ja eben auch die Menschen mit
Und
viel Geld.
in dieser Hegemonie, also dieser Vormachtstellung, die eben nicht, also die auch von Männern, aber ich finde den Begriff schon stimmig, hegemoniale Männlichkeit, das heißt eben von der Männlichkeit und nicht von den, also ein begrifflicher Unterschied eben mit der Männlichkeit verknüpft ist. Manche sagen, ja, aber langsam, das haben wir doch überwunden, bla 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 bla. Der möge mal einen Blick auf den US-Wahlkampf werfen. Also faszinierend, obwohl es da so viele taffe, krasse, coole Frauen gibt. Also wahrscheinlich kriege ich auf jeden Fall, kriegt man ja durch die Medien genug Sitz, sind es jetzt echt die, glaube ich, die zwei ältesten Spezialisten, die sie da jetzt ins Rennen schicken. Und gerade der Donald ist ja der Inbegriff, also ich kann mich noch erinnern, als das erste Mal gewählt wurde, dass viele Leute sagten, wie soll ich denn meinen Kindern erklären, dass wir einen Mann, der so über andere Menschen redet und die so abwertet und die so schlecht macht, dass das jetzt unser Präsident ist. Und die Fantasie, das ist ja genau diese Fantasie, dass diese Stärke und Härte dieses Mannes, also hat er ja beides nicht, aber was er inszeniert, was alle glauben, das bleibt irgendwie hängen. Und das ist das finde ich, ist das Allerschlimmste, auch bei diesem Alpha-Männchen-Gequatsche. Du musst stark sein und wenn du es irgendwie nicht schaffst, immer stark sein, bist du halt ein Loser. Und alles, was nicht erfolgreich ist, gut ist, alles, was nicht erfolgreich ist, ist individuelles Versagen. Also dann bist du halt einfach nicht manns genug dafür. Und das finde ich ist, was dieses System so abartig macht.
Und es ist ultra-reaktionär. Und ich habe da zwei Anmerkungen dazu. Einmal für Deutschland. Die AfD haben wir jetzt schon ein paar Mal benannt. Es gibt einen Soziologen, der ist Andreas Kemper, der sich sehr mit dieser Partei schon beschäftigt hat seit vielen Jahren. Das ist derjenige, der herausgefunden hat, dass der Bernd Höcke
Heißt er, glaube ich, ja.
unter einem Pseudonym in einer rechten Zeitschrift Texte verfasst hat und deswegen auch Faschist genannt werden darf. Der hat angesprochen oder dem ist, ja, ich habe es mal von ihm gehört in einem Vortrag, dass die AfD sehr verbunden ist mit Adeligen. Ne, Beatrix von Storch ist, also es gibt in der AfD verschiedene Strömungen und eine Strömung davon ist eben der Adel. Und da ist der Link zu diesem System hegemonialer Männlichkeit, weil es eben auch aus dem Adel entstanden ist. Ne, da sind die Männer an der Spitze und eine Familie ist auch wichtig, weil alles bleibt in der Familie und die Kernfamilie muss man schützen. Und für die USA gilt noch etwas anderes, und das habe ich heute gelesen in einem Essay, den ein Freund geschrieben hat. Da geht es um Antimarxismus. Die reaktionären Strömungen, die ja meistens auch im Internet kursieren und sich da auch sehr, sehr schnell verbreiten. Gleichstellung heißt in irgendeiner Art und Weise, da geht es ja auch um Adorno, Frankfurter Schule und so weiter, das, was wir unter Gleichstellung verstehen und unter der Form von Gerechtigkeit, dass alle Menschen die gleichen Chancen auf ein gelingendes Leben haben, verstehen Menschen auch als Form von Kulturmarxismus. Und der muss bekämpft werden. Und deswegen ist Donald Trump so weit vorne. Das ist ein spannender Essay gewesen. Lieber Finn, schöne Grüße an dich. Ich habe ihn heute gelesen, werde ihn nochmal lesen, um ihn zu verstehen. Aber das ist das, was ich daraus gehört oder daraus gelesen habe.
Ja.
Und das ist das Reaktionäre daran. Ne? Das eigentlich ist es eine eine progressive Haltung, ne, nach vorne zu treten und zu gucken, ach, wie kann man denn in der Gesellschaft weiterkommen und jedem eine Möglichkeit geben, sich selbst auszudrücken. Und das sind dann die Miesepeter, die und ich merke jetzt gerade schon, wo das alles so aufplöppt. Das
Ja.
soll ja die, ne, die Konsolidierungsfolge sein für 2024. Wir haben genug Stoff für mehrere Folgen. Ich habe schon richtig Lust.
Absolut. Ich habe gerade auch aufgehorcht, liebe zuhörenden Menschen, ihr kriegt ja mit, Bildungspodcast hier, ne? Jan spricht von Adorno, Frankfurter Schule, Antimarxismus. Also ihr müsst hier richtig, ihr dürft hier richtig aufpassen, habt auch genügend Stichwörter zum Nachgoogeln, um uns hier auch intellektuell folgen zu können. Wir wollen natürlich gerne dranbleiben, genau an diesen Themen. Diese ganzen Begrifflichkeiten, also Sprache gestaltet Realität, diese Begriffe, mit denen ja auch gespielt wird, also wenn wir sowas sagen, gegen rechts, gegen links, wir haben da Bilder zu, das sind ja Metaphern, die bei uns entstehen. Und letztlich, wie behalten wir die Orientierung in einer komplexer werdenden Welt? Also ich denke dann, weiß ich, ob ihr, ja, jetzt muss ich aufpassen, Büchner war es, glaube ich, der hat den Woyzeck geschrieben. Woyzeck muss so ein paar Experimente machen und er sagt dann, fällt dann irgendwann der Satz, bleiben Sie Mensch, Herr Doktor. Glaube ich, das ist einer der entscheidenden Sätze. Und das ist immer so für mich die Frage. Ja, wir können über alles reden, diskutieren, aber dieses Entmenschlichen, andere Menschen abzuwerten, zu bewerten. Und das ist das, was ich vorhin sagen wollte, vielleicht so ein bisschen Sozialarbeiterkrankheit, weiß ich nicht, aber auch als Mann traue ich mich das zu sagen. Am Ende geht es um die Liebe. Es geht darum, Menschen zu begegnen, denen wir liebevoll, vertrauensvoll begegnen können. Und ich habe schon viele Menschen in meinem Leben getroffen, aus vielen verschiedenen Ecken der Welt, mit vielen verschiedenen Kulturhintergründen, die verschiedene Sprachen sprechen. Und sich dem Nächsten, da ist der christliche Spruch der Nächstenliebe, also der Nächste ist der, der vor mir steht, dem mit offenem Herzen zu begegnen, erfordert tatsächlich vielleicht mehr Herzensbildung, gerade als uns lieb ist. Und das ist das, was mir auch so Sorgen macht, ist diese Anständigkeit und Anstelligkeit von Leuten, dass die manchmal zu wünschen, dass die einfach weg ist zum Teil. Ne? Also auch in Diskursen, auch was an den Unis los ist, in dem ganzen, das ist wieder ein anderes Thema im Nahostkonflikt, wie die Leute da miteinander diskutieren und Hauptsache stören und laut sein und nicht mehr in der Lage sind, sich auch irgendwie mal auszutauschen, sondern immer mit dem Hammer drauf.
Ja.
Immer in dem Gedanken, ich mache das für das höhere Ziel. Also, ich war am Wochenende krank, habe ich Harry Potter Hörbuch gehört, was anderes ging nicht. Da geht es ja auch um das höhere Gute oder was. Das ist immer Bullshit. Also die Mittel sind genauso wichtig. Und ja, wir müssen es schaffen, wertschätzend, verzeihend, geduldig mit anderen Menschen in dieser Welt zurechtzukommen. Sonst kommt da nur Scheiße bei raus. Die
Ja.
Geschichte ist schon oft genug gezeigt.
Ja, und zeigt sie momentan wieder.
Jan, du bist sprachlos.
Ich bin sprachlos.
Oh ja, du bist deswegen. Ja, ich höre dich gerade nicht, leider. Ich denke, der Jan nickt so zustimmend. Sag nochmal was. Ich glaube, dein Mikro ist gerade.
Also ich höre mich ganz gut.
Nee, dein Mikro ist offline.
Oh.
Ja, während Jan jetzt ganz ungeduldig versucht, sein Mikro wieder hinzukriegen, müsste ich dann, wenn das nicht klappt, jetzt gucken, wie ich die
Das ist ja
Folge so
doof jetzt.
abmoderiert kriege. Jan, wir wollten noch eine Quintessenz unserer Arbeit machen.
Ja, wollten wir.
Ich drücke mal eben den imaginären Pauseknopf. Jan, bist du wieder da?
Ich hoffe.
Ich hatte mich jetzt ja gerade richtig so warm gequatscht in die Nächstenliebe. und habe in deiner Mimik ganz viel Zustimmung gehört. Ich weiß aber gar nicht, ob du das jetzt noch kommentieren wolltest oder kannst, jetzt mit dem Break, als dein Mikro ausgesetzt hat.
Ja, ich war gerade an irgendeiner Stelle hellhörig geworden, wollte das aufgreifen und dann hat mich diese Irritation um das Mikrofon jetzt rausgebracht. Aber grundsätzlich stimme ich dir mit der Nächstenliebe zu, dass wir alle gut beraten sind oder gut daran tun, uns auf unseren Kram zu besinnen und nicht so viel zu bewerten. Vor allem nicht andere. Und vor allem nicht abzuwerten.
Ja.
Und wir müssen nicht immer der Coolste sein. Der Coolste sein wollen ist immer doof.
Genau, man ist einfach der Coolste. Man will das nicht sein, man ist es einfach. Besonders
Genau.
wir beide, oder?
Nein, wir sind Jan und Rüdiger. Und
So, genau.
das können Leute cool finden und wenn nicht, wir nicht.
Wenn nicht, dann nicht. Jan. Quintessenz,
Rüdiger.
wir haben gesagt, also die richtig großen Podcaster dieses Landes haben immer sowas, die großen fünf
Echt? Ist
und
das so?
sowas. Ja, ach, natürlich, ja, ne? Die machen immer so die großen fünf, präsentiert von den normal coolen Jan aus Krefeld und Rüdiger aus Windeck. Quintessenz, Ziele unserer Arbeit und unseres Podcasts für 25. Quintessenz ist ja ganz schön, wenn wir fünf nehmen. Quinte ist ja, glaube ich,
Es ist ein Abstand bei der Musik. Es ist
ja,
fünf Töne Abstand.
fünf Töne. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob wir fünf zusammenkriegen. Aber ich glaube, wir haben schon ganz viel gesagt. Wir wollen, ich weiß nicht, ich kann mal ein Ziel nennen. Ich möchte insbesondere mit dem Podcast Fachwissen und Wissen vermitteln über Männerberatung und vielleicht damit Leute erreichen, die nicht so ganz nah an unserer Netzwerkarbeit dran sind.
Darf ich jetzt?
Ja.
Gut, ich möchte mit dem, vielleicht auch mit dem Podcast und mit unserer Arbeit darauf aufmerksam machen, dass viele gesellschaftliche Veränderungen oder verschiedene Prozesse in der Gesellschaft durch dieses Thema gelöst werden könnten und damit zusammenhängen. Ich möchte sensibilisieren.
Ich möchte gerne eine Stimme gegen rechts sein, für Männer, für die Männer, und es nicht den Rechten überlassen zu definieren, wie echte Männer sind, sondern möchte gerne Sprachrohr der anständigen männlichen Mehrheit sein in diesem Land.
Ich möchte gerne auch andere Männer hier ihre Geschichte erzählen lassen, zu Wort kommen lassen, weil wir, glaube ich, Zugang haben zu sehr viel Geschichten, Potenzialen und Erfahrungen, die andere Menschen auch berühren kann.
Hätten wir noch eins. Jeder hat
Ja,
zwei genannt.
das will ich coolsten nein wollen. Nein.
Nein, das können wir ja wollen, aber das ist man oder ist man nicht, Jan. Hast du noch ein fünftes?
Ein fünftes. Jetzt nicht auf Lager.
Ja, dann nehmen wir vier. Ist ja auch gut.
Ja.
Das sind, glaube ich, die fünf wichtigsten.
Die Quintessenz.
Genau. Ja.
Klingt auch viel besser.
Jan, ich glaube, die erste Folge haben wir ganz gut hingekriegt. Ach so, nee, ich
Ja.
mache erstmal den, fahren wir den Jingle schon hoch. Gibt es noch was zu sagen? Tschüss, liebe Menschen, passt auf euch auf. Liebe Männer, liebe Frauen, auch holt euch Hilfe, wenn ihr welche braucht. Hilfe gibt es im Netzwerk Echte Männer reden. Kritik, wenn wir uns zu heiß geredet und viel Blödsinn geredet haben, schreibt uns gerne. emr-podcast@skmev.de. Ihr findet uns auch bei Instagram. Ach, über den YouTube-Kanal vom SKM-Bundesverband könnt ihr euch auch Videos angucken, zumindest von mir, falls ihr noch nicht genug habt von meiner Stimme.
Hast du Tanzvideos gemacht?
Gönnt euch. Ja, nee, die mache ich bei TikTok
Achso.
mit meinem Freund, ja. Genau. Ich fahre mal den Jingle hoch, ich glaube, besser wird's nicht mehr.
Ich glaube, das war aber erstmal eine ganz gute Folge.
Folge des Podcastes.